Joachim Bauer, Arbeit. Warum unser Glück von ihr abhängt und wie sie uns krank macht. Schon der Steinzeitmensch musste arbeiten, um sein Überleben zu sichern. Doch verglichen mit uns, die wir im Büro oder in der Fabrik ackern und am Monatsende unseren Lohn kassieren, gestaltete sich die Arbeit unserer Vorfahren ein wenig anders. Sie gingen auf Jagd oder Fischfang, bauten Unterkünfte oder stellten Kleidung aus Tierfellen her. Heute befinden wir uns in einem Zustand der Zerrissenheit. Einerseits empfinden die meisten von uns ihre Arbeit als Quelle von Freude und als sinnstiftend. Andererseits tragen die Umstände unserer Arbeit wesentlich dazu bei, dass sie uns unglücklich und sogar krank macht. Zwar müssen wir nicht mehr wie zu Zeiten der Industrialisierung 80 Stunden die Woche für einen Hungerlohn am Fließband stehen, doch Missstände lauern auch bei uns an jeder Ecke. Ob sie nun Multitasking, Dauerstress, Arbeitsplatzunsicherheit oder Burnout heißen. Die gute Nachricht lautet jedoch, der Schritt zu einer sozialeren und den menschlichen Bedürfnissen angepassten Arbeitswelt ist ein kleiner. Wir müssen nur verstehen, was den Menschen im Job gut tut und was nicht, und daraus die richtigen Konsequenzen ziehen. Blink Nummer 1. Das Ansehen der Arbeit hat sich im Lauf der Geschichte gewandelt. In der griechischen und römischen Antike finden wir die ersten theoretischen Auseinandersetzungen mit menschlicher Arbeit. Berühmte Denker wie Aristoteles oder Cicero vertraten dabei eine Haltung, die wir heute als arrogant bezeichnen würden. Für sie war Arbeit nur dann des Menschen würdig, wenn sie aus freien Stücken und nicht in Abhängigkeit zu einem anderen Menschen oder des Geldes wegen verrichtet wurde. Hoch angesehen waren bei ihnen die Philosophie, die Politik oder der Sport. Berufszweige wie das Handwerk straften sie dagegen mit Verachtung. In der Tradition des jüdisch-christlichen Glaubens erfährt die Arbeit, insbesondere die einfache Arbeit wie das Handwerk, einen viel höheren Stellenwert. Nicht ohne Grund beschreibt das Neue Testament Jesus Christus als Sohn eines Zimmermanns, der selbst einige Jahre in der Werkstatt des Vaters arbeitete. Rein profitgetriebene Arbeit kam dagegen schlecht davon. So heißt es in der Bergpredigt: Ihr sollt nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie Motten und Rost fressen. Im Mittelalter dominierte die von dem Dominikanermönch und Philosophen Thomas von Aquin und dem Mystiker Meister Eckhart geprägte Haltung. Die Vita Contemplativa, also die konzentrierte geistige Hinwendung zu Gott, war etwas Besseres als die Vita Activa, die körperliche Arbeit. Die Geringschätzung des Praktischen und die Überhöhung des Geistlichen widersprach zwar zur Gänze der von Jesus Christus vorgelebten Haltung, fand jedoch Eingang in die Köpfe der damaligen Zeit und hat bis heute auf viele Menschen Einfluss. In eine andere Richtung stieß dagegen der Protestantismus, der sich ab dem 16. Jahrhundert in Europa verbreitete. Der Mensch ist zur Arbeit geboren wie der Vogel zum Fliegen, heißt es bei Martin Luther. Dem Protestantismus zufolge sollte jeder in der Lage sein, durch Arbeit, ob körperliche oder geistige, sein Glück zu schmieden. Daran geknüpft war jedoch die Forderung nach einer asketischen, pflichtbewussten Lebensweise, in der Genuss nicht geduldet wurde. Auch diese Haltung lebt bis heute in vielen Köpfen fort, zum Beispiel in den stark protestantisch geprägten USA. Blink Nummer 2. Die Industrialisierung markierte die Wende zur modernen Arbeit. Vor 12.000 Jahren stellte die neolithische Revolution unter anderem mit dem Aufkommen von Ackerbau das Leben und die Arbeit unserer Vorfahren auf den Kopf. Eine weitere Revolution kaum geringeren Ausmaßes ist nicht einmal 200 Jahre her, die Industrialisierung. Noch vor 250 Jahren lebten in Deutschland 90% der Bevölkerung auf dem Land. Mit der industriellen Revolution, die bei uns um 1830 einsetzte und durch technische Errungenschaften und explodierendes Bevölkerungswachstum angefeuert wurde, änderte sich dies schlagartig. In Scharen zogen die Menschen, die auf dem Land keine Arbeit mehr fanden, in die städtischen Ballungsräume, um dort in den neu entstehenden Fabriken ihr Glück zu suchen. Was sie dort fanden, war entgegen aller Hoffnung jedoch Ausbeutung, Armut und Not. Der Lohn war niedrig und reichte kaum zum Überleben. 80 Arbeitsstunden in der Woche waren gang und gäbe. Weit verbreitet war auch die Kinderarbeit. Schon ab dem 4. Lebensjahr wurden die Kleinsten in Fabriken oder unter Tage im Bergbau eingesetzt, bekamen nur einen Bruchteil des üblichen Lohns und trugen meist schwerwiegende geistige und körperliche Folgeschäden davon. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts setzten sich aufgrund von Streiks, Aufständen und der immer größer werdenden Arbeiterbewegung allgemeine Verbesserungen durch. Kranken- und Rentenversicherungen wurden eingeführt. Die wöchentliche Arbeitszeit sank auf durchschnittlich 55 Stunden. Kinderarbeit wurde verboten. Eine weitere Folge der Industrialisierung war das, was der Ökonom und Philosoph Karl Marx als Entfremdung bezeichnete. Um höchste Effizienz zu erreichen, wurde die Arbeit in den Fabriken in viele kleine normierte Schritte gegliedert, die so einfach waren, dass sie von jedermann ausgeführt werden konnten. Erwerbstätige wurden so zu austauschbaren Arbeitsrobotern erzogen, die monotone, sinnlos anmutende Tätigkeiten ausführen mussten. Der Gesamtzusammenhang ihrer Tätigkeit erschloss sich ihnen nicht und hatte sie auch nicht zu interessieren. Blink Nummer 3. Seit den 1980er Jahren arbeiten wir unter erschwerten Bedingungen. Der US-amerikanische Soziologe Richard Sennett bezeichnete die Arbeitswelt in westlichen Industriegesellschaften vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 1980er Jahre als stahlhartes Gehäuse. Unternehmen wurden in dieser Zeit wie militärische Organisationen geführt. Starre Hierarchien und Anweisungsketten, Disziplin, Pflichterfüllung und Gehorsam gehörten zum Alltag. Im Gegenzug boten die Unternehmen ihren Mitarbeitern Sicherheit und Fürsorge. Guter Lohn, faire Arbeitszeiten, Betriebsrenten und Arbeitsplatzsicherheit waren ebenso Teil des stahlharten Gehäuses. Erschüttert wurde dieses System von entfesselten Finanzmärkten, die ab den 1980er Jahren in die Wirtschaftswelt hereinbrachen. Investoren und Anteilseigner nahmen in dieser Zeit immer größeren Einfluss auf die Unternehmen, in die sie investierten. Doch statt langfristig stabiler Renditen forderten sie die zügige Vermehrung ihres Kapitals. Praktisch jedes Mittel war ihnen recht, um den Aktienkurs eines Unternehmens hochzutreiben und damit schnelles Geld zu machen. In der Folge betrieben die betroffenen Unternehmen eine Art Schaulaufen für die Finanzmärkte. Aktionistische Umstrukturierungen, Entlassungen oder die Einstellung billigerer Arbeitskräfte. All dies kam an den Börsen gut an und führte zu raschen Kursanstiegen. Doch für die Unternehmen selbst waren diese Maßnahmen nicht immer sinnvoll. Auf lange Sicht waren sie ganz im Gegenteil teilweise schädlich. Die Rahmenbedingungen unserer Arbeit haben sich seit dieser engen Verzahnung von Real- und Finanzwirtschaft massiv verändert. Dauerbeschäftigung nimmt ab, befristete Verträge, Teilzeit sowie Zeit- und Leiharbeit dagegen zu. Die Sicherheit und Fürsorge, die Unternehmen ihren Mitarbeitern früher boten, sind heute Arbeitsplatzunsicherheit und ständigem Leistungsdruck gewichen. Eine weitere Folge dieser Entwicklung sind laut Richard Sennett sogenannte McJobs. Statt kontinuierlich und Schritt für Schritt bei einem Arbeitgeber unsere beruflichen Fähigkeiten zu verbessern, müssen wir von Job zu Job springen, ohne dabei unsere spezifischen Fähigkeiten und Kenntnisse wirklich zu vertiefen. Auch kollegiale Bindungen, geschweige denn Freundschaften am Arbeitsplatz, sind in der heutigen schnelllebigen Arbeitswelt nur noch eine Seltenheit. Blink Nummer 4. Arbeit ist des Menschen Glück und Unglück zugleich. Die Arbeit ist für uns ein zweischneidiges Schwert. Einerseits brauchen wir sie, nicht nur weil sie unser Überleben sichert, sondern auch weil wir sie oft als glückbringend empfinden. Sie ermöglicht soziale Teilhabe, Wertschätzung, Anerkennung und wirkt sinnstiftend. Andererseits kann Arbeit schnell zu einer schweren Last werden und zu unserem Unglück beitragen. Stress, Überforderung, Ausbeutung oder ein feindliches Arbeitsklima tragen ihren Teil dazu bei. Glück und Unglück im Job. Was wahrscheinlich jeder von uns schon einmal empfunden hat, bildet sich auch in statistischen Untersuchungen ab. 84% aller deutschen Beschäftigten empfinden ihre Arbeit als sinnstiftend und als wichtigen Teil ihrer Identität. 70% von ihnen würden sogar weiterhin arbeiten, wenn sie es finanziell nicht mehr nötig hätten. Gleichzeitig wünschen sich 57% vorzeitig in den Ruhestand zu gehen, weil sie unter den Bedingungen an ihrem Arbeitsplatz leiden. In Frankreich beschweren sich 24% der Beschäftigten sogar, der berufliche Stress habe ihr Sexualleben ruiniert. Dass die Arbeit einen so hohen Stellenwert in unserem Leben besitzt, hat im Grunde einen einfachen biologischen Hintergrund. Im Optimalfall ruft sie positive Emotionen in uns hervor. Spätestens seit Charles Darwin wissen wir, dass das Bedürfnis nach diesen Emotionen einer der Hauptantriebe menschlichen Verhaltens ist. In gewisser Weise sind wir süchtig nach Tätigkeiten, die uns glücklich machen. Unser Gehirn schüttet dann Botenstoffe wie Dopamin aus und sorgt für Freude, Vergnügen oder Lust. Bei manchen kommt dieser biologische Vorgang beim Fallschirmsprung oder Marathonlauf in Gang. Bei den meisten entsteht er jedoch bei der Arbeit. Zum Beispiel, wenn wir nach einem erfolgreichen Projekt Anerkennung und Wertschätzung durch unsere Kollegen erfahren. Doch oft sind diese Glücksmomente am Arbeitsplatz nur zu haben, wenn wir dafür enorme Belastungen in Kauf nehmen. Früher waren das in der Regel körperliche Belastungen, in Bergwerken und Fabriken oder auf der Baustelle. Heute sind es überwiegend psychische Belastungen, wie Hetze, Multitasking oder Dauerstress, die Unglück verursachen. Blink Nummer 5. Gute Arbeit lebt von Anerkennung, Empathie und Perspektivenwechsel. Wenn Menschen Anerkennung durch ihre Arbeit erfahren, trägt das wesentlich zu ihrem Glücksempfinden bei. Damit ist jedoch mehr als nur leeres Lob oder ein billigendes Schulterklopfen gemeint. Wirkliche Anerkennung bedeutet, den anderen Menschen mit seiner ganzen Persönlichkeit wertzuschätzen. Zu dieser Wertschätzung gehört Lob natürlich dazu. Ebenso notwendig ist aber auch eine kritische und konstruktive Begleitung. Einen Menschen nicht wertzuschätzen, kann sich in totaler Ignoranz und Missachtung ausdrücken, aber auch in falscher, überschwänglicher Lobhudelei. Gute Zusammenarbeit lebt außerdem von der Fähigkeit zur Empathie und zum Perspektivenwechsel. Empathie bezeichnet Einfühlungsvermögen in Bezug auf andere Menschen und ist somit eine emotionale Fähigkeit. Der Perspektivenwechsel beschreibt dagegen eine rationale Fähigkeit, nämlich die, sich emotionsfrei und nüchtern in eine andere Person hineinversetzen zu können. Die Vorteile dieser zwei Fähigkeiten liegen auf der Hand. Sie beugen Demütigungen und Konflikten vor, tragen zur gegenseitigen Wertschätzung bei und verbessern damit das Arbeitsklima. Wer würde nicht gerne mit Menschen arbeiten, die mitfühlen und sich bemühen, den Standpunkt des anderen einzunehmen, statt rücksichtslos nur den eigenen zu vertreten? Frauen haben gegenüber Männern, besonders was die emotionale Einfühlung angeht, einen großen Vorsprung, denn sie besitzen im Durchschnitt einen höheren Anteil des Hormons Oxytocin, welches die Fähigkeit zu Einfühlung und Vertrauen erhöht. Das macht sie zu den besseren Teamspielern und damit auch unverzichtbar für die Leistungsfähigkeit einer Gruppe. Eine Vielzahl von Studien zeigt, dass Gruppen umso intelligenter und leistungsfähiger sind, je mehr Mitglieder mit ausgeprägtem Einfühlungsvermögen dazugehören. Blink Nummer 6. Positiver Stress treibt uns an, negativer Stress macht uns kaputt. Guter Stress entsteht, wenn wir mit einer Aufgabe konfrontiert werden, die uns herausfordert, deren Bewältigung uns aber realistisch erscheint. Unser Körper reagiert auf eine solche Herausforderung, indem er alle Voraussetzungen schafft, um Höchstleistung zu bringen. Der Kreislauf wird aktiviert, das Gehirn mit Glukose und der Organismus mit Sauerstoff versorgt. Wir schärfen die Sinne, bündeln unsere Energien und richten alles auf die Bewältigung der einen Aufgabe aus. Nachdem die Herausforderung gemeistert ist, fährt der Körper wieder herunter und bringt Atmung, Herzschlag und Blutdruck in den Ruhestand. Im Prinzip kennen wir alle solche Situationen aus unserem Berufsleben. Wenn wir an einer konkreten Aufgabe wie einer Präsentation oder einer Projektabgabe arbeiten können, sind wir hochkonzentriert, zielorientiert und leistungsbereit, ohne das Ganze als unangenehmen Stress zu empfinden. Haben wir am Ende die Aufgabe erfolgreich erledigt, erfüllt uns das mit Stolz und bringt uns die Anerkennung anderer ein. Diese Art von Stress ist eine normale menschliche Reaktion, die schon unsere evolutionären Vorfahren konstruktiv begleitet hat. Wenn sie ein Tier jagen oder einen wilden Fluss überqueren mussten, schaltete ihr Körper auf Leistungsbereitschaft und tat alles, um die Herausforderung zu bewältigen. Schlechter, schädlicher Stress entsteht dagegen, wenn wir mit einer unvorhersehbaren und zu anspruchsvollen Situation konfrontiert werden, die wir nicht beherrschen können. Für unsere Vorfahren mag das der Säbelzahntiger gewesen sein, eine für sie gefährliche, unkontrollierbare Bedrohung, die hinter jedem Busch lauern konnte. Wir dagegen machen uns schädlichen Stress, wenn wir Multitasking betreiben müssen oder wenn unser Arbeitsumfeld erfordert, dass wir ständig auf Alarmbereitschaft sind, weil jederzeit eine neue Aufgabe hinzukommen kann. Wer neben seiner Papierarbeit permanent auf E-Mails reagieren muss, während ständig neue Anliegen vom Chef und den Kollegen an ihn herangetragen werden und der Kunde sich alle paar Stunden mit Änderungswünschen meldet, kann dies mit Sicherheit nachvollziehen. Derartiges Arbeiten führt zu Dauerstress. In diesem Zustand ist der Körper kontinuierlich auf Hochspannung und darf sich keine Ruhephasen gönnen. Die gefährlichen Folgen? Psychische Belastungen bis hin zum Burnout auf der einen und physische Belastungen wie erhöhter Blutdruck, erhöhte Blutfettwerte und ein steigendes Risiko für Herzerkrankungen auf der anderen Seite. Blink Nummer 7. Burnout ist keine Modediagnose, sondern eine ernstzunehmende Störung mit gefährlichen Folgen. Um das Burnout-Syndrom ranken sich viele Halbwahrheiten und Missverständnisse. Manche setzen es zum Beispiel mit einer Depression gleich, andere wiederum belächeln es und tun es als Modediagnose ohne relevanten Forschungshintergrund ab. Dass es dem Begriff Burnout oft an Klarheit fehlt, liegt vor allem daran, dass er bisher sehr einseitig erforscht wurde. Auf der einen Seite beschäftigen sich Arbeitspsychologen und Medizinsoziologen schon seit den 1930er Jahren fundiert mit diesem Thema. Auf der anderen Seite fehlt es an medizinisch-psychiatrischer Forschung. Psychologie und Soziologie gehen davon aus, dass das Burnout, im Gegensatz zur Depression, keine medizinische Diagnose, sondern eine Leistungs- und Motivationsstörung ist, die untrennbar mit der Situation am Arbeitsplatz zusammenhängt. Folgende drei Kriterien definieren demnach das Burnout-Syndrom. Erstens, emotionale Erschöpfung. Zweitens, Abneigung und Widerwille gegenüber seiner eigenen Arbeit sowie gegenüber dem Arbeitgeber. Drittens, Ineffizienz, das heißt, dass man trotz eines Mehrs an Arbeit weniger Leistung erbringt. Weltweit sind unzählige Menschen vom Burnout-Syndrom betroffen. In den USA weisen es 20% aller Beschäftigten auf, in verschiedenen asiatischen Ländern sind es 28% und in Deutschland um die 15%. Die gesundheitlichen Folgen, die sich an ein Burnout-Syndrom anschließen, sind gefährlich. Das Risiko, an einer Depression zu erkranken, steigt um das 2- bis 3-fache. Das Herzinfarktrisiko steigt um das 2-fache. Auch die Wahrscheinlichkeit, chronische Erkrankungen zu entwickeln, erhöht sich signifikant. All diese Folgen tragen dazu bei, dass Burnout-Betroffene im Durchschnitt sogar früher sterben. Blink Nummer 8. Mit der richtigen Prävention können Unternehmen Burnout-Fälle verhindern. Das Burnout ist für jeden Betroffenen eine Last. Spaß und Motivation bei der Arbeit gehen verloren, man fühlt sich ausgebrannt und im schlimmsten Fall kommt es zu schweren gesundheitlichen Folgeschäden. Da das Burnout kein exotisches Nischensyndrom, sondern ein Massenleiden unserer heutigen Arbeitswelt ist, sind auch die Schäden für die Volkswirtschaft enorm. In Deutschland schätzt man den jährlichen volkswirtschaftlichen Schaden, der durch Folgen von Burnout wie Unproduktivität, Krankheitsbehandlung und im schlimmsten Fall Produktionsausfall entsteht, auf mehrere Milliarden Euro. Die gute Nachricht ist jedoch, Burnout-Erkrankungen lassen sich mit den richtigen unternehmerischen Maßnahmen reduzieren und bestenfalls sogar komplett verhindern. Die Quellen für Burnout sind gut erforscht und auch Lösungsmöglichkeiten liegen parat. Stress ist erlaubt, wenn er positiv ist, also durch konkrete und zu bewältigende Herausforderungen ausgelöst wird. Negativer Stress, der durch Multitasking und ständige Alarmbereitschaft entsteht, muss dagegen vermieden werden. Die Arbeitsmenge darf uns nicht erschlagen. Wichtig sind zudem ausreichend Erholung innerhalb der Arbeitszeit sowie genügend Freizeit abseits der Arbeit. Jeder Einzelne sollte außerdem genügend Gestaltungsspielräume genießen und die Art und Weise seiner Arbeit selbst bestimmen können. Vorgesetzte müssen gegenüber ihren Mitarbeitern faire finanzielle und ehrliche soziale Anerkennung leisten. Das A und O für unser Wohlbefinden und unsere Motivation ist ein gutes Arbeitsklima mit hoher Kollegialität. Zuletzt müssen Gerechtigkeit und Werte in allen Aspekten der Arbeit und des persönlichen Umgangs gelebt werden. In den Produktionsarten, den hergestellten Produkten sowie im Umgang mit Mitarbeitern und Kunden. Danke, dass du dir Arbeit, warum unser Glück von ihr abhängt und wie sie uns krank macht, von Joachim Bauer angehört hast. Die Blinks könnte man folgendermaßen zusammenfassen. Wir arbeiten, seit wir existieren, und wir arbeiten gerne. Doch durch negative Veränderungen in unserer Arbeitswelt seit den 1980er Jahren und den oft belastenden Arbeitsbedingungen in Unternehmen wird unsere Arbeit immer mehr zu einer schweren Last, die uns zu erdrücken droht. Die Gründe für die negativen Begleiterscheinungen wie zunehmende Burnouts lassen sich allerdings orten und beseitigen. Wie gefällt dir unsere Arbeit? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel Arbeit als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.